Nachdem also Trimalchio für einige Zeit zur Ruhe gebracht war, ließ er in einem großen Napf Wein mischen und den Sklaven, die zu den Füßen der Gäste saßen, Mann für Mann einen Trunk austeilen, mit dem Vorbehalt, wenn einer nicht nehmen will, dann gieß es ihm über den Kopf, bei Tage ernsthaft, jetzt lustig. Auf diesen Beweis von Leutseligkeit folgten Delikatessen, an die auch nur zu denken, wie ich versichern kann, mir unangenehm ist. Denn statt der Krammetsvögel wurde jedem Gast ein Masthuhn gereicht und Gänseeier in Kappen, die zu verspeisen uns Trimalchio aufs Angelegentlichste aufforderte, indem er sagte, es seien Hühner mit ausgelösten Knochen. Währenddessen schlug ein Liktor an die Tür des Saals und ein offenbar von einem Gelage kommender, weißgekleideter Mann trat mit einem sehr großen Gefolge ein. Ich, durch diese imponierende Erscheinung erschreckt, glaubte, es sei ein Prätor gekommen. Ich versuchte also aufzustehen und die bloßen Füße auf den Boden zu setzen. Agamemnon lachte über meine Unruhe und sagte, »Bleibe liegen, du Narr! Es ist der Sevier Habinas, Inhaber einer Steinmetzenwerkstatt, der im Rufe steht, die besten Grabdenkmäler zu liefern.« Durch diese Worte beruhigt, nahm ich meinen Platz wieder ein und betrachtete den eintretenden Habinas mit großem Erstaunen. Bereits betrunken hatte er die Hände auf die Schultern seiner Frau gelegt. Er war mit mehreren Kränzen beladen und wohlriechendes Wasser lief ihm über die Stirn in die Augen. Er ließ sich auf dem vornehmsten Platze nieder und forderte Wein und warmes Wasser. Trimalchio, durch seine heitere Stimmung erfreut, forderte auch seinerseits einen großen Becher und fragte, wie er aufgenommen worden sei. »Es fehlte nichts«, sagte er, »außer dir, denn in Gedanken war ich hier. Und meiner Treue, es war schön.« Skissa richtete zu Ehren ihres armen Sklaven, dem sie im Tode freigelassen hatte, ein Leichenmahl aus. Und ich glaube, sie hat bei den Pächtern der Freilassungssteuer noch eine große Zugabe zu machen, denn sie schätzten den Verstorbenen auf, 50.000. Aber es war doch gemütlich, obwohl wir genötigt wurden, die Hälfte von dem, was wir tranken, auf seine Gebeinchen zu gießen.
»Doch was hattet ihr zu essen?« sagte Trimalchio.
»Ich will es sagen«, antwortete er, »wenn ich kann, denn ich habe ein so schlechtes Gedächtnis, dass ich häufig meinen eigenen Namen vergesse. Zuerst hatten wir ein mit Würsten behangenes Schwein und rundherum süßes Eingemachtes und Eingeweide von Hühnern, sehr gut zubereitet, und natürlich Rüben und selbstgebackenes Kleienbrot, das ich lieber habe als feines, denn es gibt Kraft. Und wenn ich meinen Stuhlgang habe, dann beklage ich mich nicht.« Der nächste Gang war kalter Pudding und dazu exzellenter spanischer Wein auf warmen Honig gegossen. Und so aß ich von dem Pudding nicht das Geringste, aber mit dem Honig feuchtete ich mich gehörig an. Rundherum Erbsen und Wolfsbohnen, Nüsse nach Belieben und für jeden ein Apfel. Ich nahm aber zwei und habe sie hier in meiner Serviette eingebunden. Denn wenn ich nicht beim kleinen Sklaven ein Geschenk mitbringe, dann bekomme ich Schelte. »Richtig, richtig. Meine Frau Gemahlin hilft mir gut ein. Als Reservegericht hatten wir ein Stück Bärenfleisch. Als Kintilla unbedacht davon aß, da brach sie beinahe ihr ganzes Gekröse aus. Dagegen ich aß mehr als ein Pfund, denn es schmeckte recht nach Wildschwein. Und wenn, sage ich, ein Bär ein Menschenkind frisst, um wie viel mehr muss ein Menschenkind dann einen Bären fressen?« Zuletzt hatten wir weichen Käse aus Most und eine Schnecke für jeden und Stückchen von Kaldaunen und Leberchen in Näpfchen und Eier in der Kappe und die vollgemachte Schüssel. Punctum Pelamedes. Auch wurde in einem Becken eingemachter Kümmel herumgereicht, von dem einige unverschämterweise drei Hände voll nahmen. Ja, was den Schinken betrifft, so verzichteten wir darauf. Aber sage mir, Gaius, ich bitte dich, warum ist Fortunata nicht bei Tische?
Kennst du sie so schlecht, sagte Trimalchio. Wenn sie nicht das Silbergeschirr verwahrt hat, wenn sie nicht die Überreste unter die Sklaven verteilt hat, dann wird sie keinen Tropfen Wasser in den Mund nehmen.
Aber, sagte Habinas, wenn sie nicht zu Tische kommt, dann drücke ich mich. Und er war im Begriff aufzustehen, wenn nicht auf ein gegebenes Zeichen Fortunata von der ganzen Dienerschaft mehr als viermal gerufen worden wäre. Sie kam also, das Oberkleid mit einem gelben Gürtel hochgegürtet, so dass darunter eine kirschrote Tunika zum Vorschein kam und gewundene Ringe um die Beine und vergoldete griechische Schuhe.
Mit einem Schweißtuche, das ihr am Halse hing, die Hände trocknend, setzte sie sich auf das Polster, auf dem Skintilla lag, und indem sie diese, die in die Hände klatschte, küsste, sagte sie, »Bekommt man dich einmal zu sehen?« Es kam dann so weit, dass Fortunata ihre Armbänder von ihren sehr dicken Armen abzog und erstaunte den Skintilla zeigte. Zuletzt nahm sie auch ihre Beinringe und ihr goldenes Haarnetz ab, von dem sie sagte, dass es von 16-karätigem Golde sei. Trimalchio bemerkte das, ließ alles herbeibringen und sagte, »Da seht ihr die Fesseln des Frauenzimmers, so werden wir dummen Teufel geplündert. 6,5 Pfund muss sie haben.« Aber ich habe nichtsdestoweniger noch ein Armband von 10 Pfund, das aus dem 1000stel für Mercurius gemacht ist. Schließlich ließ er, um nicht für einen Aufschneider gehalten zu werden, eine Waage bringen und herumreichen, um die Richtigkeit des Gewichts prüfen zu lassen. Skintilla blieb nicht zurück. Sie nahm von ihrem Halse eine kleine goldene Kapse, die sie ihren Glückmann nannte. Dann zog sie daraus 2 Ohrgehänge hervor und gab sie ihrerseits der Fortunata zu betrachten und sagte, »Dank meinem Herrn Gemahl hat niemand schönere.« »Na«, sagte Habinnas, »du hast mich so lange gequält, bis ich dir die gläsernen Bohnen gekauft habe. Wahrhaftig, wenn ich eine Tochter hätte, dann würde ich ihr die Ohren abschneiden. Wenn es keine Weiber gäbe, dann würden wir spottwohlfeil leben. Jetzt heißt es warm pissen und kalt trinken.« Unterdessen lachten die bespitzten Weiber unter sich und küssten sich in der Trunkenheit, während die eine mit ihrer Sorgfalt als Hausfrau prahlte, die andere über die Launen und die Nachlässigkeit ihres Mannes redete. Während sie so die Köpfe zusammensteckten, stand Habinnas heimlich auf, fasste Fortunatens Füße und streckte sie auf dem Sofa aus. »Ai, ai«, schrie jene, während ihre Tunika über die Knie zurückschlug. Dann, sich in Skintillas Schoß verbergend, verhüllte sie das verröte, ganz brennende Gesicht mit dem Schweißtuche. Als darauf Trimalchio nach einer Pause befohlen hatte, den Nachtisch zu bringen, nahmen die Sklaven alle Tische fort, brachten andere und streuten Sägespäne, die mit Rötel und Safran gefärbt waren und, was ich nie zuvor gesehen hatte, zerriebenes Frauenglas. Sogleich sagte Trimalchio, ich hätte mich ja mit diesem Gange begnügen können, denn jeder hat jetzt nach dem ersten Tisch einen anderen erhalten. Aber wenn etwas Hübsches da ist, her damit. Unterdessen ahmte ein alexandrinischer Knabe, der warmes Getränk einschenkte, den Nachtigallen nach, wobei Trimalchio fortwährend rief, na, andere Melodie. Der Sklave, der zu den Füßen des Habinnas saß, brüllte plötzlich, wie ich glaube, auf Befehl seines Herrn mit singender Stimme, »Jetzt befand ich in der Mitte sich schon mit den Schiffen Aeneas!« Nie verletzte ein widrigerer Ton meine Ohren. Denn abgesehen von dem bald gesteigerten, bald gedämpften Geschrei bei der Entstellung des Textes durch die gröbste Unwissenheit, mischte er auch Verse aus Pulcinell-Komödien ein, so dass Virgil mir damals zum ersten Male missfiel. Doch Habinnas klatschte, als er endlich aufgehört hatte und sagte, »Er ist nie in die Schule gegangen, aber ich habe ihn dadurch ausgebildet, dass ich ihn immer zu den Marktschreiern schickte. Daher hat er nicht seinesgleichen im Nachmachen von Fuhrleuten und Marktschreiern. Er hat verdammt viel Talente. Er ist zugleich Schuster, zugleich Koch, zugleich Bäcker. Ein Sklave, der sich auf alles versteht. 2 Fehler hat er aber. Wenn er die nicht hätte, dann wäre er ganz perfekt. Er ist beschnitten und er schnarcht. Denn dass er schielt, daraus mache ich mir nichts. Darin gleicht er der Venus.« Deshalb kann er nichts verschweigen, weil seine Augen immer offen sind. 300 Denar habe ich für ihn bezahlt, jaha. Skintilla unterbrach seine Rede mit den Worten. Du hast noch nicht alle Eigenschaften des nichtswürdigen Burschen aufgezählt. Er ist ein Bruder liederlich, aber ich will schon dafür sorgen, dass er seine Brandmarke erhält. Trimalchio lachte und sagte, daran erkenne ich den Kappadokier. Er lässt sich nichts abgehen. Und, meiner Treu, ich lobe ihn, denn nach dem Tode schenkt uns das niemand. Du aber, Skintilla, sei nicht eifersüchtig. Glaube mir, wir kennen euch auch. So wahr ich gesund bleiben will, auch ich pflegte meine Prinzipalin so zu bedienen, dass der Herr sogar Verdacht schöpfte. Und deshalb verwies er mich in die Landwirtschaft. Aber still, Zunge, du sollst auch Brot bekommen. Der nichtswürdige Sklave tat, als ob er gelobt worden wäre, nahm eine Tonlampe aus der Brustfalte und ahmte länger als eine halbe Stunde den Posaunenbläsern nach, wobei ihn Habinnas mit Gesang begleitete, indem er die Unterlippe mit der Hand herauszog. Zuletzt trat er in die Mitte des Saals und ahmte bald mit zerbrochenen Rohrstücken den Chorbläsern nach, bald führte er im Kutschermantel und mit der Peitsche Szenen aus dem Leben der Fettorine auf, bis Habinnas ihn zu sich rief, ihn küsste, ihm einen Trunk reichte und sagte: »Bravo, Massa, ich schenke dir ein paar Stiefel.« Diese Leiden hätten kein Ende gehabt, wenn nicht der Nachtisch aufgetragen worden wäre. Krammetsvögel aus feinem Weizenmehl mit Rosinen und Nüssen gefüllt. Darauf kamen Quittäpfel mit Dornen besteckt, sodass sie wie Stacheligel aussahen. Und dies wäre noch erträglich gewesen, wenn nicht ein weit abenteuerlicherer Gang bewirkt hätte, dass wir hätten lieber Hungers sterben mögen, als ihn anrühren. Denn als, wie wir glaubten, eine gemästete Gans und rundherum Fische und alle Arten von Vögeln aufgetragen waren, sagte Trimalchio: »Freunde, alles, was hier aufgetragen ist, ist aus einer Masse gemacht.« Ich erkannte nach meiner bewährten Klugheit sogleich, was es war, und Agamemnon ansehend sagte ich: »Es soll mich wundern, wenn nicht das alles aus Kot oder mindestens aus Ton gemacht ist. Ich habe in Rom gesehen, dass an den Saturnalien auf diese Art Nachbildungen von ganzen Mahlzeiten gearbeitet werden.« Und noch hatte ich nicht zu Ende gesprochen, als Trimalchio sagte: »So wahr ich zuzunehmen hoffe, aber nur an meinem Vermögen, nicht an meinem Leibe, mein Koch hat dies alles aus einem Schwein gemacht. Es gibt keinen kostbareren Menschen. Wenn es verlangt wird, macht er aus dem Euter einer Sau einen Fisch, aus Pökelfleisch eine Waldtaube, aus Schinken eine Turteltaube, aus einem Hüftknochen eine Henne. Und deshalb hat er durch einen guten Einfall von mir einen sehr hübschen Namen erhalten. Er heißt Daedalus. Und weil er so gescheut ist, habe ich ihm aus Rom zum Geschenk Messer aus norischem Eisen mitgebracht.« Diese ließ er sogleich bringen und besah und bewunderte sie. Er gab uns auch die Erlaubnis, die Schärfe der Schneide an der Backe zu prüfen. Plötzlich traten zwei Sklaven ein, so als wenn sie am Brunnen einen Streit gehabt hätten. Wenigstens hatten sie noch Amphoren am Halse. Als nun Trimalchio zwischen den Streitenden die Entscheidung traf, waren beide mit seinem Urteilsspruch unzufrieden und jeder schlug mit seinem Knüttel die Amphora des anderen entzwei. Wir, durch die Frechheit ertrunkenen Burschen außer Fassung gebracht, richteten die Blicke auf ihre Balgerei und bemerkten nun, dass aus den Bäuchen der Amphoren Austern und Kammmuscheln herausfielen, die ein Knabe sammelte und auf einer Schüssel herumgab. Der talentvolle Koch blieb hinter diesen Überraschungen nicht zurück. Er brachte auf einem kleinen silbernen Rost Schnecken und sang dazu mit einer tremulierenden und ganz abscheulichen Stimme. Man schämt sich zu berichten, was hierauf folgte. Nach einer noch nirgend erhörten Sitte brachten nämlich Sklaven wohlriechendes Wasser in einem silbernen Waschbecken und rieben damit die Füße der bei Tische Liegenden ein, nachdem sie vorher die Beine und Knöchel mit kleinen Kränzen umwunden hatten. Dann wurde von demselben wohlriechenden Wasser ein guter Teil in das Weingefäß und die Lampen gegossen. Bereits bekam Fortunata Lust zu tanzen, bereits klatschte Scintilla häufiger, als sie sprach, als Trimalchio sagte: »Ich erlaube euch, Philagyrus und Cario, obwohl du auch als einer von den Grünen bekannt bist, Platz zu nehmen. Und du kannst auch deiner Mitsklavin Menophila sagen, dass sie es tut. Um es kurz zu machen, beinahe wurden wir von den Polstern verdrängt, in solchem Umfange hatte die Dienerschaft den Saal angefüllt. Ich bemerkte, dass über mir der Koch lag, der eine Gans aus Schweinefleisch gemacht hatte und der nach Soßen und Gewürzen stank. Und er war nicht zufrieden, einen Platz an der Tafel erhalten zu haben, sondern begann sogleich, dem Tragöden Ephesus nachzuahmen und seinen Herrn wiederholt zu einer Wette aufzufordern, ob der Grüne bei den nächsten Zirkusspielen den ersten Preis gewinnen würde. Trimalchio, durch diesen Streit erheitert, sagte: »Freunde, Sklaven sind auch Menschen und haben dieselbe Milch getrunken wie wir, wenn auch ihr Unglück sie degradiert hat. Doch sie sollen noch zu meinen Lebzeiten Speise und Trank als freie Leute genießen. Kurz und gut, ich lasse sie alle in meinem Testament frei. Dem Philagyrus vermache ich überdies ein Grundstück und seine Mitsklavin, auch dem Cario ein Zinshaus und die 5% und ein Bett mit allem Zubehör. Und das alles mache ich deshalb bekannt, damit meine Leute mich ebenso lieben, als wenn ich schon gestorben wäre.« Alle waren im Begriff, ihrem Herrn für seine Güte zu danken, als jener, um zu zeigen, dass er im Ernst geredet habe, eine Abschrift seines Testaments bringen ließ und es von Anfang bis zu Ende vorlas, wozu die Dienerschaft seufzte. Dann sah er Habinnas an und sagte: »Wie steht es, liebster Freund? Baust du mein Denkmal, wie ich es dir aufgetragen habe? Ich bitte dich sehr, zu den Füßen meiner Statue ein Schoßhündchen und Kränze und Essenzenfläschchen anzubringen und alle Kämpfe des Petraites, damit es mir durch dich zuteil werden möge, nach dem Tode zu leben. Sodann sollen in der Länge 100 Fuß sein und in der Tiefe 200. Ich will auch alle Arten von Obst um meine Asche haben und reichlich Weinpflanzung, denn es ist ganz verkehrt, wenn man zwar für die Ausschmückung der Wohnung sorgt, solange man lebt, aber sich um die nicht kümmert, in der man länger wohnen soll. Und deshalb will ich vor allem, dass bemerkt wird, dies Denkmal soll auf den Erben nicht übergehen. Übrigens werde ich es mir angelegen sein lassen, durch mein Testament dafür zu sorgen, dass ich nach meinem Tode nicht schlecht behandelt werde. Ich werde nämlich einen meiner Freigelassenen zur Bewachung meiner Grabstätte anstellen, damit nicht die Leute nach meinem Monument laufen, um da ihre Häufchen abzusetzen. Ich bitte dich, dass du auch Schiffe an der Frontseite meines Monuments machst, die mit vollen Segeln fahren, und mich selbst, wie ich auf der Tribüne sitze, mit einer Prätexta angetan und mit 5 goldenen Ringen und Geld aus dem Beutel schütte, denn du weißt, dass ich eine allgemeine Bewirtung gegeben habe, 2 Denar für den Mann. Es können auch, wenn du meinst, die Esstische angebracht werden und auch die ganze Bürgerschaft, wie sie sich gütlich tut. Zu meiner Rechten stelle die Statue meiner Fortunata mit einer Taube in der Hand und sie soll auch ein Schoßhündchen führen, das am Gürtel angebunden ist. Und mein kleines Bürschchen und recht große Amphoren, gut mit Gips geschlossen, dass der Wein nicht ausfließen kann. Ja, und dann kannst du noch eine zerbrochene Urne aushauen und darüber einen weinenden Jungen. In der Mitte eine Sonnenuhr, sodass jeder, der nach der Stunde sieht, er mag wollen oder nicht, meinen Namen lesen muss. Was die Inschrift betrifft, so überlege genau, ob die folgende hinreichend erscheint. Gaius Pompeius Trimalchio Mecenatianus ruht hier. Ihm ist der Sevirat während seiner Abwesenheit zuerkannt worden. Er hätte in Rom zu allen Dekurien Zutritt haben können, hat aber nicht gewollt. Er war anhänglich, brav und treu. Er hat klein angefangen und ist groß geworden. Er hat 30 Millionen Sesterzen hinterlassen und nie einen Philosophen gehört. Lebe wohl und du auch.